Wer ist gern glücklich? Einer, zwei, drei? Oh doch, jetzt werden doch mehr. Ah. Doch, ne? Wer wäre nicht gern glücklich? Also, ne? Also das ist ja etwas, was uns auch eint als Menschen. Ne? Die Frage ist natürlich, ab wann? Nicht, oder ab wann, oder? Wann bist du glücklich? Was muss sein, dass du glücklich bist? Ja, hat jemand? Wenn das Ganze drumherum stimmt. Aha, genau. Aha. Genau, ihr könnt noch ein bisschen überlegen. Wir wollen nach der Predigt, also das heißt, also wir von der Gemeindeleitung wollen das und hoffentlich ihr dann auch, wir wollen quasi das noch mal ein bisschen miteinander teilen, wo es eine Situation gab, wo du glücklich warst. Könnte ja sein, dass es doch so Situationen gegeben hat. Also ich habe bei WhatsApp im Status jede Menge Bilder gesehen, zumindest von denen, die im Urlaub waren. Also das wirkt jetzt nicht unglücklich. Ne, Klaus, da lässt sich da bestimmt was finden. Und diese wunderschöne Deko-Blumenvase habe ich schon mal da hochgestellt. Und vielleicht hat der ein oder andere heute Morgen gedacht, als er reingekommen ist, hä, ist schon wieder Muttertag? Habt ihr die Blumen gesehen da hinten? Nach der Predigt lade ich ein, dass, wenn es eine Situation gab, egal wie lange die her ist, wo du glücklich warst, für eine Situation, für die du dann auch natürlich dankbar bist, dass du diesen Dank ausdrückst, indem du nach hinten gehst, eine Blume nimmst, hier nach vorn läufst, die Blume da reinstellst und uns kurz mitteilst, worüber du glücklich warst. Und damit vielleicht auch Gott dankbar. Wann bist du glücklich? Im Urlaub? Das ist sicherlich so gern eine Antwort, auch von dir habe ich Bilder gesehen, genau. Das ist sicherlich so, ne, so ein Szenario, was sicherlich ganz oft genannt wird. Bei einem Sonnenuntergang vielleicht, mit Freunden zusammen essen, bei einem Geldgewinn oder Zeitgewinn. Aber wie lange hält das Glück? Ich finde, mir ist so in Vorbereitung auf dieses Thema nochmal so aufgegangen, Glück ist fluid. Fluid, oh. Also flüssig. Ne? Man kann es irgendwie nicht halten. Es ist, es fließt weg wie Wasser. Ich wage zu sagen, es gibt kein dauerhaftes Glück. Höchstens Glücksmomente, die nur von kurzer oder manchmal auch längerer Dauer sind, die wir aber nicht wirklich festhalten können. Wir wollen sie gern festhalten, deswegen machen wir auch immer gern ein Foto, ne, und posten das für die anderen, weil wir hoffen, dass dadurch der Glücksmoment sich noch ein bisschen konservieren lässt. Aber der schönste Urlaub ist irgendwann mal vorbei. Und selbst da gibt es auch manchmal im Urlaub graue Tage. Die Sonne ist irgendwann untergegangen und dann ist Nacht, dunkel. Die Freunde sind irgendwann wieder nach Hause gegangen. Und auch da gibt es sicherlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen immer. Das Geld ist irgendwann ausgegeben oder ruht vielleicht auf irgendeinem Konto und die Zeit vergeht sowieso immer viel zu schnell. Und trotzdem hält Gott für uns ein dauerhaftes Glück bereit. Also ein Glück, das nicht so kurzlebig ist, so flüssig, so fluid, sondern ein dauerhaftes Glück. Das ist ja ein Ding. Und dieses dauerhafte Glück ist aber so ganz anders, als wir Menschen meinen, da wo wir Glück finden würden. Dieses Glück, was Gott uns bereithält, ist so ganz anders, ist nicht von dieser Welt, als das Glück, was wir immer gern auf dieser Welt anstreben, wo wir meinen. Und Einzelsituationen, die uns natürlich dann auch glücklich machen, tatsächlich. Und wir brauchen das ja auch und wir suchen das, völlig verständlich. Aber wir merken, schwupp, ist es weg. Aber Gott hat nochmal eine ganz andere Dimension von Glück für uns bereit. Und diese Dimension, die lesen wir in den sogenannten, Elke hat es ja gerade vorgelesen, Seligpreisungen. Der Geist, und ich nenne es mal die Seligpreisung, der geistliche Weg zum Glück. Die Seligpreisung in der Bergpredigt, also damit beginnt die Bergpredigt in Matthäus 5, sind schon so ein zentraler Punkt in der Bibel, im Neuen Testament. Und es geht ums dauerhafte Glück. Die Seligpreisungen zeigen, dass dadurch ein geistlicher Weg zum Glück aufgezeigt wird. So wie wir Glück erfahren können. Es geht nicht darum, sein Glück zu machen oder nur Glück zu haben und auch nicht wirklich glücklich zu werden, sondern dieses Glück aus Gottes Hand zu nehmen und zu erfahren. Ein geistlicher Zugang zum Glück. Bei Geist ist natürlich die Frage, wer denkt bei Geist noch an Gott? Viele Menschen haben so ein abgeschlossenes Denken, in dem sie einfach alles so wie es ist behalten wollen. Da hat oft Gott keinen Platz. Und wenn wir quasi eine andere Möglichkeit aufzeigen würden, dass es auch beim Glücklichsein noch eine Alternative gibt mit Gott, ich glaube, das ist schon für viele Menschen schon eine Herausforderung, sich vorzustellen, was mit Gott zusammen sein und glücklich sein, das kann man zusammenbringen. Und trotzdem erleben wir das vielleicht, hoffentlich, punktuell auch, da wo wir uns auf Gott einlassen, durch Gottesdienste, Bibellesen, Gebete, Lieder, durch eine persönliche Beziehung zu Gott, bis hin zum ersten Genießen des Kaffees am Morgen, ganz bewusst mit Gott, dass das doch irgendwie was mit Glück zu tun haben kann. Wenn mir beim Bibellesen irgendeine Stelle auffällt, etwas klar wird, was ich noch nie so gesehen habe. In einer Welt, in der man heutzutage eine ganze Tourismusindustrie am Leben erhält, um Glück zu produzieren, in der Glück gemacht wird, in der jeder glücklich sein soll, gibt es eine Alternative, eine geistliche Glückssuche, eine geistliche Lebensauffassung. Und zu finden in der Bibel, in den Seligpreisungen. Glückselig wird hier versprochen. Glückselig. Und selig ist ja heute fast so aus dem Sprachgebrauch herausgefallen. Selig. Wann ist jemand selig? Ja, wenn er so ein bisschen abgehoben vielleicht in irgendeine Richtung geht, aber selig wird eigentlich kaum noch verwendet. Im katholischen Denken gibt es die Seligsprechung als Vorstufe zur Heiligsprechung. Das Wort, was aber in der Bibel bei diesen Seligpreisungen steht, Makarios, kann man eigentlich besser noch mit glücklich als mit selig übersetzen. Wenn wir das, was da steht, aber ernst nehmen, dann wirkt das vielleicht ein bisschen seltsam, aber vielleicht auch ein bisschen unverständlich. Warum sollte Jesus arme, trauernde, leidtragende, Verfolgte glücklich nennen? Ist es das, was wir wollen? Glück ist doch eigentlich genau das Gegenteil. Die Wohlhabenden, die Zufriedenen, die Abgesicherten, das sind doch die Glücklichen für uns, oder? Aber es steht nun mal so da. Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr hattet, ne? Elke hat es ja gerade vorgelesen. Und wir wollen doch Jesus ernst nehmen. Wir wollen doch die Bergpredigt nicht aus der Bibel ausschneiden und vielleicht für jemand anders weglegen. Also trauen wir Jesus zu, uns mit dieser Alternative vielleicht doch irgendwie auch Glück in unser Leben schenken zu wollen. Die Schlüsselbegriffe in den Seligpreisungen bezeichnen etwas, das man normalerweise als Inbegriff des Unglücks bezeichnet, während es in Wahrheit gerade als Vollendung des Glücks erscheint, wenn man es von Gott her das Leben zu leben beginnt, mit Gott. Das griechische Wort Makarios meint das Glück, das vorher auch griechische Philosophen den Göttern zugeschrieben haben. Was heißt das konkret? Die erste Seligpreisung: Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Das wirkt schräg und falsch. Denn die Armut der Armen, ob jetzt materiell oder geistlich oder was auch immer, Armut ist für uns irgendwie immer ein Defizit. Da fehlt was. Das muss aufgefüllt werden. Das ist doch kein Glück, sondern Elend. Und wäre geistliche Armut geistige Armut, also Dummheit, dann wäre das auch nicht viel besser. Wo soll denn da das Glück liegen? Jesus glorifiziert natürlich nicht Armut, auch keine geistliche Armut. Es geht um eine innere Freiheit, wo sich Menschen von dem scheinbar eisernen geltenden Gesetz des höher, schneller, weiter nicht mehr gefangen nehmen lassen, sich diesem Druck nicht beugen. Es geht um die Frage des Besitzens oder des Besessenhabens. Könnte das Glück darin liegen, nicht mehr zu haben, sondern einfach mehr zu sein? Frei zu sein. Das ist ja auch so eine Sehnsucht von uns Menschen, frei zu sein. Denn ihrer ist das Himmelreich, sagt Jesus. Das wäre die innere Freiheit, in der wir alles haben dürfen, was wir haben. Besitz ist schön, keine Frage, aber Beziehungen sind wertvoller. Wir dürfen das genießen und uns daran freuen, in Dankbarkeit und in Unabhängigkeit davon. Woran wir kleben, worüber wir uns definieren, uns messen oder uns nur von Dingen unabhängig machen wollen, das ist eine Frage an uns alle, ob arm oder reich. Wir hatten vor kurzem einen Flohmarkt hier und bei unserem Stand lief es nicht ganz so gut, aber als der Erste dann das Erste gekauft hat, die ersten 2 Euro eingenommen worden sind, was war das für ein Glück, frei zu sein, eine Last weniger, das kennen wir doch alle. Wenn wir mal wieder ein Zimmer aufgeräumt haben und mal was weggeschmissen haben, boah, fühlen wir uns frei und glücklich und leicht. Die zweite Seligpreisung: Glücklich, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wieder scheinbar unpassende Worte, Leid. Denn Menschen, die Leid tragen, die können einem ja fast nur Leid tun. Wo soll sich denn da ein Weg zum Glück eröffnen? Menschen glauben, sie könnten alles erreichen, was sie wollen. Aber je mehr sie erreichen, desto mehr tut sich ihnen auf, was sie damit vernachlässigen. Wer sich nur für die Arbeit engagiert und dabei viel Geld verdient, erkennt auf einmal, dass er keine Zeit mehr hat für was anderes, für Familie. Alles, was wir tun, erkaufen wir uns durch etwas, was uns dann fehlt. Man kann nicht alles haben: Erfolg und Zeit, Liebe und Karriere, Freundschaft und Ehrgeiz. Alles, was wir auf der einen Ebene erstreben, anstreben, wird erkauft durch den Verlust auf einer anderen Ebene. Unser aller Tag hat nur 24 Stunden. Keinem wird eine 25. geschenkt. Der dänische bekannte Philosoph Kierkegaard hat es ausgedrückt: der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte. Der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein könnte. Trauer ist in dem Sinn ein Weg zum Glück, weil ich mich mit den getroffenen Entscheidungen und Weichenstellungen in meinem Leben auseinandersetzen muss. Wenn ich mich für etwas entscheide, weiß ich automatisch, dass ich mich gegen etwas anderes entscheide. Durch die Trauer über das Nicht-Gelungene oder Nicht-Gehabte höre ich auf, mich an eine Illusion möglichen Lebens zu klammern und werde glücklich oder wenigstens glücklicher mit dem Leben, mit meinem Leben, so wie es ist. Und vielleicht ist diese kleine Aktion mit den Blumen auch ganz gut, sich nochmal bewusst zu machen, wofür bin ich wirklich dankbar? Überleg dir das. Wofür kann ich eine Blume nehmen, sie da reinstellen und sozusagen Gott abgeben? Am Ende kann natürlich jeder seine Blume mit nach Hause nehmen. Eine dritte Seligpreisung, oder die dritte. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. In einer Welt, die sich als Konkurrenzgesellschaft definiert, ist Aggressivität nicht nur etwas, was wir erleiden, sondern was auch schon Kindern weitergegeben wird. Getarnt als Power, Durchsetzungsvermögen oder Entschiedenheit, Entschlossenheit. Aggressive Verhandlungs- und Verkaufsstrategien versprechen Erfolg. In einer Welt, in der die Menschen mittlerweile nachtreten, wenn einer am Boden liegt, wirken die Worte von Jesus von Milde und Sanftmut wie aus einer anderen Welt. Indem Jesus Herzensfreundlichkeit und den Mut zur Sanftheit glücklich nennt, spricht er vielleicht in dir, in uns, eine Sehnsucht nach dieser Welt aus, in der diese Sachen nicht nur vorkommen, sondern wichtiger sind. Seine Worte sind wie ein Stachel, damit wir uns nicht daran gewöhnen, sondern noch vielleicht dieses Defizit merken. Es könnte auch anders sein, das im menschlichen Miteinander. Wir wollen glauben, dass es auch anders sein könnte. In der Gemeinde, in der Gesellschaft. Sanftmut und Herzensfreundlichkeit richtet sich natürlich auch erstmal an mich selbst. Dass ich nicht mit mir selbst hart ins Gericht gehe, sondern zu meinen Fehlern, zu meinen Schwächen, zu meinen Bedürfnissen stehen kann. So sagt Jesus, können Menschen von innen heraus glücklich werden, wenn sie sich selber akzeptieren, annehmen, lieben, damit sie dann im zweiten Schritt auch die anderen mit den gleichen Fehlern wie du selber, denn bei dem anderen fallen mir ja genau die gleichen Schwächen und Fehler auf, mit denen ich am meisten zu kämpfen habe, auch großzügiger, liebevoller umgehen kann. Diese Menschen werden die Erde erben. Aggressivität ist von gestern. Sanftmut und Freundlichkeit gehören in die Zukunft. Trendsetter. Wir springen zur fünften Seligpreisung. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Weniger Hartherzigkeit, mehr Barmherzigkeit. Diese griechischen Worte sprechen hier davon, dass uns nicht etwas am Hintern vorbeigeht, sondern dass uns etwas im Innersten ergreift, dass uns etwas zu Herzen geht und zu einer Herzenssache wird. In einer apathischen Welt, die sich distanziert und oft leidenschaftslos ihre Leidenschaft im Vergnügen sucht, ist Glück die harte Arbeit der Medienindustrie, die uns mittlerweile 24 Stunden beschallt und uns scheinbar glücklich machen möchte. Der geistliche Weg zum Glück dagegen ist, wenn du noch etwas hast, das dich zum Staunen bringt und Mitleid in dir erweckt, etwas, und das kalte Herz zum Schmelzen bringt und Sympathie statt Apathie erzeugt, freundliche Unterstützung statt distanzierte Gleichgültigkeit. Warum sollte so ein Lebensstil nicht glücklicher machen? Die siebte Seligpreisung geht in die gleiche Richtung, aber mit einem leicht anderen Akzent. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gerade hier zeigt sich, dass Glück nicht einfach nur vom Himmel fällt. Glück wäre dann der Zustand, wo man jeden in Ruhe lässt und niemandem etwas Böses tut und natürlich auch von keinem anderen dann irgendwie was Böses bekommen sollte. Aber das erleben wir ja nicht, das ist eine Fehleinschätzung. Das kann trotzdem passieren. Es muss heißen, die Friedfertigen, die fertigen den Frieden. Da steckt so ein aktives Ding drin. Der Frieden, der fällt nicht einfach vom Himmel. Frieden muss hart erarbeitet werden. Ein gutes Miteinander zu einem Nachbarn, da reicht nicht ein Moin in seine Richtung schmettern. Das erfordert Arbeit. Frieden muss gefertigt werden, Frieden machen und mit aller Fantasie und Kreativität, die Gott uns Menschen dabei gibt. Der Mensch macht dann sein Glück, der Frieden macht mit sich, mit seinem Leben, mit Gott und der Welt. Und ein achter, letzter Blick auf eine achte Seligpreisung. Glückselig sind die Menschen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir leben in einer Welt, in der einige mächtig und andere ohnmächtig sind, wo einige verschlagen und die anderen die Geschlagenen sind, wo einige immer mehr haben wollen und viele daher immer weniger. In dieser Welt, in der eine strukturellen Sünde gefangen ist vom System her, ist es gar nicht so leicht, glücklich zu werden. Was immer wir tun, wir können dabei Fehler und wir werden Fehler machen. Deshalb sind Versöhnung und Vergebung auch da Schlüsselbegriffe. Wir sehnen uns ja danach, dass diese Welt ein Platz ist, der nicht nur von den Stärkeren dominiert wird, sondern von den Freundlichen. Ein Haus, in dem alle zu Hause sein dürfen. Und Jesus spricht auch in dieser achten Seligpreisung diese in uns schlummernde Sehnsucht an. In dieser achten Seligpreisung baut er keine Utopie auf. Er macht keine Sätze ohne Ort. Vielmehr traut er uns zu, dass wir auch anders können, anders leben können, anders handeln können als die meisten anderen Menschen. Das erfordert natürlich die bewusste Entscheidung, das auszuprobieren, nicht zurückzuschlagen, eine Beleidigung nicht mit einer anderen Beleidigung zurückzuweisen. Oder natürlich bei körperlicher Gewalt würden wir es wahrscheinlich am ehesten einsehen. Die Seligpreisungen entfalten, wie der Mensch von Gott eigentlich gemeint ist. Wenn er dem anderen ein Helfer, ein glücklicher, ein beglückender Helfer wird. Die Seligpreisungen zeigen das wiederhergestellte menschliche Angesicht in einer entmenschlichten Gesellschaft. Eine Alternative zum Leben. Und es braucht deine und meine Entscheidung, das auszuprobieren, anders zu sein, wirklich dauerhaft glücklich werden zu wollen. Jesus sagt in den Seligpreisungen, was er unter Glück versteht und zeigt uns damit einen Weg, das Glück anders als bisher vielleicht nur bei schönen Sonnenuntergängen mit Freunden am Meer sitzend im Urlaub zu suchen. Glückselig sind die, die mit Gott auf dem Weg sind und sich von ihm eine Alternative oder die Alternative nicht nur zeigen zu lassen, sondern auch anzunehmen, umzusetzen und auszuprobieren. Und dann schauen wir, wohin dieser Weg führt. Amen.